herzlich willkommen zur Miniserie.
Hast du schon gehört?
Diese Folge wird präsentiert von der Motorflugschule Egelsbach, offizieller Deutschlandpartner von Evionica, der audiovisuellen Lernplattform für angehende Piloten. Den Link findest du in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Dem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Bei Siebert Luftfahrtbedarf gibt es einen echten Generationenwechsel an der Spitze. Thomas Siebert hat das Handtuch nach sagenhaften 37 Jahren im Unternehmen, davon 25 Jahre als Chef, weitergereicht. Damit geht die Vertretung der dritten Unternehmergeneration in den wohlverdienten Ruhestand. Neuer Mann am Steuer ist Yannick Weichert. Er übernimmt als einziger Gesellschafter und Geschäftsführer die Gesamtlösung. Für uns Piloten ändert sich im Katalog oder bei Nachbestellung von Kniebrettern, Headsets und Kartenmaterial erstmal nichts. Die Grundpfeiler und Strukturen des Traditionsunternehmens, das ja seit den 1950er Jahren und den eigenen Wurzeln im Segelflugbau aktiv ist, bleiben exakt so bestehen, wie wir es seit Jahrzehnten kennen. Schauen wir mal, ob da noch was Neues dazu kommt.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Am 29. August steht auf dem Flugplatz Traben-Tarbach Mont-Royal in Rheinland-Pfalz alles im Zeichen des elektrischen Fliegens und der elektrischen Zukunft unserer allgemeinen Luftfahrt. Der Green Aviation Hub zusammen mit Pipistrel Aircraft lädt von 10 bis 20 Uhr zum Fly-In an die Mosel ein. Neben der bekannten vollelektrischen Veles Elektro hat Pipistrel auch die Explorer mit am Platz. Beides sowohl im Static Display als auch live in der Luft. Ziel des Treffens ist der fachliche Austausch über nachhaltige Antriebe, Entwicklungsfortschritte und schlichtweg das Ausprobieren in der Praxis. Für das Rahmenprogramm ist mit einem einfachen Barbecue gesorgt und wer über Nacht bleiben möchte, Camping am Platz ist möglich. Hübsches Extra für die Flugplanung, wer sich vorab anmeldet, spart die Landegebühr. Für alle Segelflugpilotinnen unter unseren Hörerinnen, muss ich ja sagen, gibt es eine extrem spannende Möglichkeit für die Saison 2027. Der Angelika Machinek Förderverein für Frauensegelflug hat das Bewerbungsverfahren für sein Förderflugzeug offiziell eröffnet. Konkret geht es um eine LS8 mit der 18-Meter-Option. Ein absolut wettbewerbserprobtes, hochwertiges Leistungssportgerät mit dem Wettbewerbskennzeichen AM1. Der Verein vergibt das Flugzeug jedes Jahr an zwei ambitionierte Pilotinnen, die kein eigenes Flugzeug im Hangar stehen haben und auch sonst keinen Zugriff auf andere Förderflugzeuge besitzen. Der Einsatzbereich und die Zielsetzung der Förderung sind die gezielte Unterstützung bei intensiven Trainingsmaßnahmen sowie die aktive Teilnahme an dezentralen und zentralen Wettbewerben. Die Zielgruppe sind Frauen im Segelflug, die den nächsten Leistungsschritt machen wollen, aber materialtechnisch einfach an ihre Grenzen stoßen. Der Vorteil von dieser Förderung ist ein erstklassiges Hochleistungsgerät für eine komplette Saison ohne die immensen Anschaffungskosten eines Flugzeuges. Ganz klar. Wer die AM1 in der übernächsten Saison fliegen möchte, sollte die Bewerbungsunterlagen zeitnah beim Verein einreichen. Kommen wir von den schönen, langsamen, leisen Flugzeugen zu den großen. Bei Text One Aviation geht es auf die Zielgerade. Die Beechcraft Denali ist in die allerletzte Phase der Flugerprobung gestartet. Bis Oktober soll das gesamte Testprogramm durch sein. Wer das Projekt länger verfolgt, weiß, 2016 ging das Ganze noch unter dem Cessna-Label an den Start. Der Erstflug war dann November 2021. Mittlerweile stehen auf den drei Testmaschinen gut 4100 Flugstunden. Das ist schon eine ordentliche Ansage für die Systemvalidierung. Sobald im Oktober der letzte Testhaken gesetzt ist, gehen die Akten direkt zur FAA für die Musterzulassung. Geplante Indienststellung für die neuen Hightech Performance Turboprop ist 2027 und dann haben wir einen weiteren Konkurrenten für die PC-12 und vor allen Dingen für die TBM und Piper Maschinen. Erste Flugzeuge mit dem neuen entwickelten GE Catalyst stehen dann zur Verfügung. Es gibt ein vollwertiges Dual-Channel-Fahr-Fade-Deck. Die Reisegeschwindigkeit ist auf 285 Knoten ausgelegt und wir haben eine Reichweite von 1600 nautischen Meilen. Vorne im Cockpit arbeitet das Garmin G3000 serienmäßig inklusive des Emergency Auto Land Systems, was wir auch schon häufiger besprochen haben. Hinten gibt es eine große, schöne Kabine, verstellbare Einzelsitze. Es gibt auch ein von außen wartbares WC im Heck. Es gibt eine Druckkabine mit der niedrigsten Kabinendruckhöhe in dieser Klasse. Also ein richtig spannendes Flugzeug. Dann möchte ich euch auf ein Seminar hinweisen. Wer im Cockpit fliegt, weiß genau, rein handwerkliches Können am Steuerknüppel ist eben nur die halbe Miete. Was passiert, wenn Stress aufkommt, die Arbeitsbelastung steigt oder unklare Ansagen im Raum stehen? Genau da setzen die Human Factors an. Und genau darum geht es bei einem extrem spannenden Workshop an der Segelflugschule Oerlinghausen. Unter dem Titel Stark im Leben, sicher im Cockpit, richtet sich Fluglehrerin Anne Henning zusammen mit dem DAEC-Bundesausschüssen Fliegende Frauen und Flugsicherheit gezielt an Pilotinnen aller Erfahrungsstufen. Es geht um die praxisnahe Arbeit an den eigenen Soft Skills und der persönlichen Handlungssicherheit im Flugbetrieb. Die Kerninhalte des Seminars sind Stress- und Entscheidungsmanagement, also wie bleibe ich unter Zeitdruck voll handlungsfähig und behalte die Übersicht. Es geht um Kommunikation und CRM. Bedenken ohne Fehler oder Zögern klar anzusprechen, ist ein essentieller Baustein für die Flugsicherheit. Und es geht um Hierarchien und Autoritätsgefälle, konstruktiver Umgang mit Hierarchien im Cockpit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Der Termin ist Freitag, der 6. November ab 14 Uhr bis Sonntag, der 8. November bis 13 Uhr ungefähr. Wo? Segelflugschule Oerlinghausen. Die Teilnehmerzahl ist ausdrücklich auf 20 Pilotinnen reduziert, damit man wirklich intensiv in Workshops arbeiten kann. Kosten sind 200 € für DAEC-Mitglieder bei Frühbuchung bis zum 25. September, danach 250 € und Pausensnacks und Schulungsunterlagen sind da inklusive. Die Unterkunftszimmer direkt in der Segelflugschule sind bis zum 1. Oktober vorreserviert, müssen aber eigenständig gebucht werden. Also ein ganz klasse Angebot. Anne Henning kennt vielleicht einige von euch, ist eine sehr auf Social Media sehr aktive Fluglehrerin und ich bin mir sicher, dass das ein richtig toller Workshop wird für alle, die da daran teilnehmen. Viel Spaß! Dann möchte ich euch als nächstes ebenfalls auf Flugsicherheit hinweisen und zwar auf einen sehr schönen Artikel im Fliegermagazin. Es geht um Transponder. Beim Thema Transponder erlebt man auf den Flugplätzen leider immer noch echte Mythen und gefährliches Halbwissen. Das Fliegermagazin hat dazu aktuell einen richtig guten Artikel veröffentlicht, der genau mit diesen Unklarheiten aufräumt. Welcher Knopf gehört wann gedrückt und warum ist die Kiste im Cockpit heute weit mehr als nur ein Tool für die Flugsicherung? Hier sind die drei wichtigsten Punkte, die jeder von uns verinnerlicht haben sollte. Es gibt eine Einschaltpflicht nach SERA 13001. Sobald ein funktionsfähiger Transponder an Bord verbaut ist, muss er eingeschaltet werden. Egal in welchem Luftraum, egal ob kontrolliert oder unkontrolliert. Der Mythos, ich mache den Transponder aus, damit mich die Behörde nicht sieht, ist nicht nur falsch, sondern nimmt den anderen Verkehrswarnern und Fliegern die Chance, dich zu sehen. Ground versus Altitude. Betreibe dein Gerät am Boden immer im Ground-Modus, sofern manuell vorhanden. Damit lieferst du wichtige Signale für moderne Bodenradare und Systeme wie Garmin's One-Way Occupancy Awareness, ohne die Frequenz mit C-Höhen zu überlasten. Sobald es auf die Piste geht, ab auf Altitude, also ALT. Den reinen On-Modus ohne Höhenübermittlung wählen wir wirklich nur, wenn der Lotse uns explizit meldet, dass unser Altitude-Encoder fehlerhafte Werte liefert. SIL-Wert bei ADS-B-Out. Wer ADS-B-Out nutzt, sendet einen sogenannten Signal Integrity Level. Hängt der Transponder an einem unzertifizierten GPS, ist dieser Wert 0. Mit der Konsequenz, dass dich manche fest verbauten Verkehrswarnsysteme in Airlinern schlichtweg ausblenden. Sollte man wissen. Den kompletten Artikel mit allen Details zu den Notfallcodes, den Feinheiten des Ident-Knopfs und der Funktionsweise von Mode S, den packe ich euch in die Shownotes und würde euch echt empfehlen, euch diesen Artikel auf der Seite des Fliegermagazins mal zu Gemüte zu führen. Dann kommen wir zu einer der wichtigsten Behörden für uns Piloten. Dort gibt's nämlich einen neuen Chef. Das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig hat seit dem 1. August 2026 einen neuen Präsidenten. Alexander Schott übernimmt das Ruder beim LBA und tritt damit die Nachfolge von Jörg Werner Mendel an, der sich Anfang des Jahres in den Ruhestand verabschiedet hat. Damit wird der 56-jährige Volljurist erst der 8. Präsident in der immerhin fast 72-jährigen Geschichte des Amtes. Ein paar Hintergründe zum neuen LBA-Chef. Der berufliche Schwerpunkt ist, dass Schott kommt aus dem Bundesverteidigungsministerium, wo er als Ministerialdirigent unter anderem für Innovation, Digitalisierung und künstliche Intelligenz zuständig war. Weitere Stationen waren das Jurastudium in Kiel und Lüttich, Führungspositionen bei der NATO sowie im Bundesnachrichtendienst, wo er die Abteilung Technische Aufklärung leitete. Der neue Fokus für das LBA bringt also eine Menge Erfahrungen im Bereich moderner Technologien und Behördenstrukturen mit. Und genau da will er beim LBA auch ansetzen. Schott selbst betont zum Amtsantritt, dass die Luftfahrt mitten im Umbruch steckt. Seine Schwerpunkte für die Behörde liegen ganz klar auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit und der Weiterentwicklung der Sicherheitsstandards. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger sieht im LBA eine tragende Säule unserer Luftfahrt und setzt darauf, dass Schott eine behördliche Prozesse fit für die Zukunft macht. Da sind wir mal gespannt, gerade wenn wir an Genehmigungsverfahren, Lizenzen und bürokratische Hürden denken, bin ich gespannt, wie das Ganze verschlankt werden kann und digitalisiert werden kann. Aber hoffen wir mal, dass das besser wird. Gehen wir von einer Behörde zur nächsten. Bei der EASA gibt es endlich mal eine Nachricht, die uns in der General Aviation das Thema bei Zulassung ohne Modifikation spürbar erleichtern kann. Es geht um das Thema Lärmschutzzertifizierung. Während wer schon mal versucht hat, eine neue Motor-Propeller-Kombination oder eine Nachrüstung stumm zu schalten, weiß, was das bisher für ein enorm bürokratischer Rechenaufwand war. Die europäischen Behörden haben jetzt ein kostenloses Excel-basiertes Tool namens Encode herausgebracht. EASAs neues Compliance Demonstration Evaluator. Das Werkzeug führt keine neuen Gesetze ein, sondern nimmt den Herstellern und Entwicklern schlichtweg die komplexe Mathematik und Datenprüfung nach ICAO Annex 16 ab. Was übernimmt Encode denn konkret? Den Plausibilitätscheck. Es prüft automatisch, ob Flugparameter wie Flughöhe, Überfluggeschwindigkeit sowie Umgebungswerte innerhalb der ICAO-Toleranzen lagen. Es führt eine Korrekturberechnung durch, bereinigt die Rohdaten physikalisch, rechnet also Einflüsse wie den exakten Abstand zum Mikrofon, atmosphärische Dämpfung, Motorleistung und Propellerspitzengeschwindigkeit sauber heraus. Und es macht eine Fehlerreduktion. Es zeigt nämlich sofort an, ob genügend gültige Messläufe für den finalen Prüfbericht vorliegen. Das Tool steht ab sofort mitsamt Handbuch auf der EASA-Website zum Download bereit. Es richtet sich an alle Entwickler und Werften im Bereich der leichteren Flugzeuge bis 8,618 Kilogramm, deckt also unsere gesamte E-Klasse und zweimotorige GA-Flotte ab. Ein richtiger Schritt zu schlankeren Prozessen. Sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Für UL-Flugzeuge gibt es da leider noch nichts. Schauen wir mal, ob da vielleicht noch was später kommt. Kommen wir wieder zurück zum Thema Flugsicherheit. Der Deutsche Aeroclub hat seine aktuelle Flugsicherheitsstatistik für die ersten Monate des Jahres 2026 vorgelegt. Die Zahlen zeichnen ein ernüchterndes Bild. Insgesamt wurden dem DAEC 36 sicherheitsrelevante Ereignisse in der allgemeinen Luftfahrt gemeldet. Dabei gab es leider 15 Todesopfer, 25 Verletzte und mindestens 21 Luftfahrzeuge mit Totalschaden. Die Verteilung nach den Sparten bei den Ultraleichtflugzeugen macht mit 18 Ereignissen genau die Hälfte aller bekannten Unfälle aus, dabei 5 Tote und 15 Verletzte. Bei den Motorfliegern sind es 9 Ereignisse mit 5 Toten und 8 Verletzten. Motorsegler hatten 3 Ereignisse mit 3 Toten und 2 Verletzten. Segelflugzeuge hatten 6 Ereignisse mit 2 Toten und 5 Verletzten. Die Daten zeigen eine klare Häufung in Bodennähe. Rund 45% aller Unfälle passierten im Anflug oder während der Landung. Zusammen mit der Startphase finden hier die allermeisten schweren Vorfälle statt, also genau dort, wo die Arbeitsbelastung hoch und die Höhenreserve gering ist. Beim Blick auf die Pilotendemografie entfallen 59% der Unfälle auf die Altersgruppe zwischen 51 und 70 Jahren. Der Schwerpunkt liegt bei 51 bis 60. Das ist wohlgemerkt kein Beleg dafür, dass das höhere Alter unvorsichtig macht, sondern spiegelt schlicht die Altersstruktur in den deutschen Vereinen wider. Es belegt aber eindeutig, reine Flugerfahrung schützt nicht automatisch vor Fehlentscheidungen. Die Analyse zeigt ganz klar, dass technische Defekte nur äußerst selten die Hauptursache waren. In den allermeisten Fällen stehen Human Factors im Vordergrund. Kontrollverluste in Bodennähe, das Festhalten an Plänen trotz schlechter werdenden Wetters, mangelnde Luftraumbeobachtung oder unzureichende Entscheidungsfindung unter Zeitdruck. Aus genau diesem Grund hat der DAEC das Human Factors Kernteam ins Leben gerufen. Ziel ist es, von der reinen Technikfokussierung wegzukommen und die menschlichen Einflussfaktoren gezielter in die Ausbildung des Vereinslebens und regelmäßige Refresher-Trainings einzubinden. Die Zahlen 2026 sind eine harte Erinnerung daran, dass Sicherheit im Cockpit eine tägliche Haltung bleibt. Nimmst du dir nach längeren Flugpausen oder bei schwierigen Bedingungen gezielt Zeit für ein persönliches Risikomanagement und ein Mindset-Briefing? Das wären so die Fragen, die man sich jetzt nochmal stellen könnte. Dann kommen wir zum Nächsten Thema. In der Praxis taucht am Flugplatz immer wieder ein hartnäckiges Gerücht auf, wenn es um das Thema ULF-Schlepp geht. Nämlich die Annahme, dass man als PPLer mit ausreichender Erfahrung auf Eco-Klasse-Flugzeugen ganz einfach die Schleppberechtigung fürs Ultra leicht machen kann. Hier gibt es jetzt eine glasklare rechtliche Klarstellung, mit der wir aufräumen müssen. Vereinzelt wird nämlich immer noch auf eine alte Nachricht für Luftfahrer verwiesen, die NFL 2-73-02. Die stammte aus dem Jahr 2002 und erlaubte es tatsächlich, die geforderten 30 Stunden Pick auf normalen Flugzeugen nachzuweisen. Das Problem dabei, diese NFL ist längst ersatzlos aufgehoben und existiert im geltenden Luftrecht überhaupt nicht mehr. Was heute nach § 84 Luftpersv rechtlich bindend gilt, keine Eco-Klasse-Stunden. Flugstunden als Pick auf Flugzeugen nach PPLA oder Lappel zählen für die UL-Schleppberechtigung nicht. Reine UL-Stunden sind gefordert. Wer die Berechtigung erwerben will, muss strikt 30 Flugstunden als verantwortlicher Luftfahrzeugführer auf motorgetriebenen Luftsportgeräten im Flugbau stehen haben. Damit haben wir jetzt eine klare Rechtslage. Für Flugschulen, Fluglehrer und Prüfer gibt es jetzt keinen Ermessensspielraum mehr. Es zählt einzig und allein der Wortlaut des § 84 der aktuellen Luftpersv. Ein F-Schlepp mit dem UL erfordert wegen der geringeren Masse und der spezifischen Flugeigenschaften eben doch ein ganz eigenes Handling im Bereich zur klassischen Eco-Klasse. Damit wurde das jetzt erstmal klargestellt. Also ihr braucht 30 Stunden als UL-Pick, bevor ihr überhaupt ziehen dürft. Bleiben wir wieder bei der Flugsicherheit. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung hat die Regeln zur Eigenstaffelung für Deutschland neu veröffentlicht. Die neue Bekanntmachung, die NFL 2026-1-4027, löst die alte Regelung aus 2014 ab und legt fest, wie und wann ATC die Verantwortung für den Sicherheitsabstand zwischen zwei IFA-Flügen vorübergehend an uns im Cockpit übergeben kann. Das ist im Kern ein Werkzeug, um den Verkehrsfluss geschmeidiger zu machen und beispielsweise unnötige Zwischenhöhen, also Level-Offs, im Steig- oder Sinkflug zu vermeiden. Aber Vorsicht, da geht echte Verantwortung ins Cockpit über. Die Hardfacts. Wann ist Eigenstaffelung überhaupt zulässig? Die Flugphase und Höhe spielt eine Rolle. Nur im Steig- oder Sinkflug und ausschließlich unterhalb von Flight Level 100. Nur am Tag und nur in den Lufträumen Delta und Echo. Ununterbrochener Sichtkontakt zum gegnerischen Verkehr ist dabei das Zwangskriterium. Verlierst du den Flieger aus den Augen, musst du ATC sofort informieren. Das Ganze ist ein Deal zwischen drei Parteien. ATC darf es nicht anordnen und beide beteiligten Piloten müssen explizit zustimmen. Also, wenn ihr IFA unterwegs sein solltet und euch das angeboten wird, denkt daran, ihr müsst die ganze Zeit Sichtkontakt haben, dann könnt ihr diesem zustimmen und seid dann selber dafür verantwortlich, euren Abstand zu halten, also zu staffeln. Macht das Ganze natürlich, wenn es so funktioniert, ein bisschen geschmeidiger. Bleiben wir bei ATC und schauen uns an, was die Amerikaner da ausprobieren. Die US-Luftfahrtbehörde FAA erprobt derzeit ein Verfahren, das für uns IFA-Piloten ein absoluter Gamechanger werden könnte. Mobile Clearance. Damit kommt der Datenlink-Komfort, den wir bisher nur aus den Cockpits der großen Airliner kannten, direkt auf das Tablet in die allgemeine Luftfahrt. Wer schon mal IFA in den USA oder kleineren Flugplätzen unterwegs war, kennt das Prozedere. Vor dem Anlassen muss die Abflugfreigabe eingeholt werden, per Telefon, über Clearance Delivery oder auf der Ground-Frequenz. Dann heißt es mitschreiben, unter Zeitdruck, Route, Höhenbeschränkung, Departures, Frequency und Squawk. Da lauern gleich mehrere Fehlerquellen. Vom Verhören über Schreibfehler bis hin zu Überhören beim Readback durch den Lotsen. Und wie funktioniert jetzt die Lösung Mobile Clearance in der Praxis? Empfang wird direkt im IFB. Die Freigabe kommt digital über bekannte Apps wie 4Flight oder Garmin Pilot direkt auf das Tablet. Du kannst die Route im Cockpit entspannt durchlesen, prüfen und per Klick bestätigen. Bei Garmin Pilot lässt sich die akzeptierte Route über Garmin Connect direkt nahtlos an die Bordnavigation, wie zum Beispiel ein GTN 650 oder 57, übertragen. Manuelle Eingabefehler im Flugplaner gehören damit der Vergangenheit an. Auch das Stornieren des IFA-Flugplans nach der Landung an unkontrollierten Plätzen soll künftig per Klick in der App erledigt werden. Extrem komfortabel und entlastet die Frequenzen spürbar. Seit Mai 2026 läuft der Testbetrieb im Raum Houston. Im Sommer kamen Plätze wie Appleton in Wisconsin dazu und bis Herbst folgen weitere Airports rund um Kansas City und Austin. Die FAA will die Erprobung Anfang 2027 abschließen und danach in den Regelbetrieb gehen. Keine Sorge, der Funk stirbt nicht aus, Hörbereitschaft bleibt Pflicht und kurzpflichtige Anweisungen kommen weiterhin über das Headset. Aber die Entlastung vor dem Start ist natürlich enorm. Wenn man das sieht, wie weit Flugplanung, Wetter und Navigation digitalisiert sind, wirkt das ständige Diktieren langer Freigaben am Funk fast schon antiquiert. Ich bin mal gespannt, wann das zu uns rübergehen könnte, aber es wäre natürlich eine enorme Erleichterung. So, und jetzt noch zu den Terminen. Am 22. und 23.8. findet das Flugplatzfest in Backnang-Heiningen statt, also in der Nähe von Stuttgart. Der Verein feiert sein 75-jähriges Jubiläum. Es gibt ein abwechslungsreiches Kunstflugprogramm, kulinarische Betreuung und es gibt einen Verzehrgutschein für anfliegende Besucher. Der Verein freut sich auf euch. Ebenfalls an dem Wochenende findet die 34. Deutsche Meisterschaft im Ultraleichtfliegen am Flugplatz Böhlen Echo Delta Oscar Echo statt. Wenn ihr schon mal ein bisschen was über Meisterschaften im Ultraleichtfliegen wissen wollt, ist das genau eure Möglichkeit. 20. bis 23.8. 2026 könnt ihr euch ja mal angucken, was die Jungs und Mädels da treiben. Auch Fritz und ich haben vor, am Sonntag noch hinzufliegen. Ich weiß, das ist der letzte Tag und da wird wahrscheinlich schon viel Abflugverkehr sein. Aber sofern das Wetter es zulässt, sind wir am 23.8. am Sonntag auch nochmal schnell bei den deutschen Meisterschaften im UL-Fliegen. Am 21. bis 23.8. findet das Rotax-Fly-In statt. In Austria natürlich. Also, wenn ihr Lust habt, mehr über Rotax zu erfahren, am 21. bis 23. habt ihr da die Möglichkeit, zum Rotax-Fly-In in Austria zu fliegen. Am 22. August findet übrigens das Texel Wings Over Holland Flyen statt. Wenn ihr also mal diese Atmosphäre dieses einmaligen Platzes direkt am Strand sehen wollt, dann ist das genau euer Ziel. 22. August Texel Flyen. Am 22. und 23. feiert der Flugplatz Zwickau 100 Jahre. Es gibt eine Flugshow, es gibt ein großes Flugplatzfest, es gibt Ballonglühen. Also für alle was dabei, kommt auch einfach nach Zwickau 22. und 23. August. Dann haben wir da am Flugplatz Mengen erwartet dich ein besonderes Open-Air-Konzert mit einzigartiger Atmosphäre. Neben guter Musik und sommerlicher Stimmung gibt es ein echtes Highlight für Flugbegeisterte. Es gibt ein Fly-In und du kannst also direkt mit dem Flugzeug anreisen. Camping unterm Flugzeug ist erlaubt und wer Lust hat auf Musik und so ein bisschen auf, wie nenne ich das, Alpenrock steht oder so, die Dorfrocker und die Draufgänger sind dabei und sorgen für ordentlich Stimmung. Also auf geht's nach Mengen am 28. und 29. August. Ebenfalls am 29. und 30. August findet in Neumünster das Fly-In statt. Neumünster Echo Delta Hotel November veranstaltet ein Fly-In mit bis zu 20.000 Besuchern im Jahr. Es gibt eine Pilots Lounge, Snacks und Getränke. Einfach ein schöner Platz hier oben bei uns in Norddeutschland, wenn ihr Lust habt, am 29. und 30. August das Fly-In in Neumünster. Dann haben wir das Boller Fly-In ebenfalls am 29. und 30. August. Da lädt der deutsche Ultraleichtfliegerclub Sauldorf Boll zum 15. Boller Fly-In statt. Es gibt natürlich leckeres Frühstück für die Camper. Es gibt Verpflegungsgutscheine, Landung ist frei. Wenn ihr also Lust habt, wenn ihr Bock habt, dann kommt zum 15. Boller Fly-In. Weitere Infos unter www.ulboll.de. Am 29.8. findet in Belgien das bekannte Baycotch statt. Es gibt natürlich Fritten. Jeder, der Bock hat, sollte da mal vorbeikommen. Am 29.8. das Frittenfly-In in Baycotch. Am 29.8. wer keine Lust auf Fritten hat, hat vielleicht Lust auf Burger. Es gibt das erste Burger-Fly-In am Flugplatz Burg am 29.8. ab 10 Uhr für alle, die Spaß am Fliegen haben. Der Flugplatz Burg hat das Kennzeichen Echo Delta Bravo Golf. Zelten unterm Flugzeug ist erlaubt. Landegutscheine könnt ihr gewinnen. Es gibt eine Tombola und so weiter. Kommt auch einfach vorbei, 29.8. ab 10 Uhr. Und dann haben wir noch am 29. und 30. das Motorsegler Fly-In in Echo Delta Lima Oscar in Oerlinghausen. Es gibt natürlich Networking, Camping unter der Fläche, es gibt eine kleine Party. Also wenn ihr mit eurem Motorsegler mal wohin wollt, Echo Delta Lima Oscar 29. und 30.8. Ihr seht, wir haben einige Termine vor uns. Ich wünsche euch viel Spaß, egal wo ihr hinfliegt. Bis dann.
Du bist Pilot? Du willst nicht alleine fliegen? Du willst nicht alles mit dir selbst ausmachen? Dann melde dich doch bei PPL Plus an, dem Forum hier von der Privatpiloten-Lounge. Dort triffst du Piloten, Flugschüler und Menschen, die die Fliegerei ernst nehmen. Es geht um Austausch, Fragen, Erfahrungen und ehrliche Tipps aus der Praxis. Ob Ausbildung, Technik, Reisen, Flugplanung oder einfach nur der nächste sinnvolle Schritt, du musst nicht alles allein herausfinden. PPL Plus ist komplett in allen Bereichen kostenlos, also melde dich jetzt an auf www.pplplus.de.